Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brennstoff, dem Podcast der Agentur Kühlhaus. Heute spricht Clemens Weins mit Peter Kiefer von Punch Marketing Consultancy über Markenkommunikation. Und ich gebe ab an Clemens.
Ehrlichkeit, Transparenz, Vertrauen, Authentizität. Alles Werte, die wir hochhalten müssen und sollten. Gilt das auch für Markenkommunikation? Wo sind hier die Grenzen? Was sollte eine Marke sagen können und wo kollidiert diese mit unserem Wertesystem und sorgt für Aufregung? Mein Beispiel, wenn Coca-Cola Werbung dafür macht, dass jeder Schüler in der Pause erst einmal eine Coke trinken muss, wie ein Werbespot von 1995 zeigt, dann war das vielleicht eine problemlose Werbung zu der Zeit. Heute steht Zucker allerdings stark in der Kritik, krank zu machen. Manche bezeichnen es sogar als Suchtmittel, so schädlich wie Alkohol. Sollte man da noch Werbung mit Schülern machen? Wäre da ein Shitstorm vorprogrammiert? Ist ein Shitstorm eigentlich so dramatisch? Gilt es nicht Aufmerksamkeit über alles? Hauptsache, der Sales Funnel ist gefüllt? Oder doch das Beachten von Leitwerten? Ein schwieriges Feld und dafür braucht es heute einen Experten, der mit Markenbildung etwas am Hut hat. Peter Kiefer ist so einer von Punch Marketing Consultancy, ein Startup aus Hamburg. Hallo Peter, ich grüße dich.
Hallo Clemens, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich.
Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal kurz von dir. Woher kommst du denn so und was machst du, hast du denn bis heute so gemacht und wie kam es zu Punch Marketing Consultancy?
Also ehrlicherweise, ich habe ganz klassisch BWL studiert, ist inzwischen ja etwas, für was man sich oftmals so ein bisschen rechtfertigen muss, war aber eigentlich ein ganz gutes Studium. Und bin ehrlicherweise durch Zufall, durch ein Praktikum in einer Agentur in London in so dieses gesamte Thema Marketing und Kommunikation reingerutscht. Agenturen hatte ich vorher so gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste gar nicht, dass es das irgendwie gibt. Ist vielleicht auch ein Ansatz für Agenturen, wenn es um das Thema Nachwuchs geht, das auch nochmal vielleicht ein bisschen publik zu machen. War aber dann total angefixt. Das fand ich total spannend. Ich fand Kommunikation spannend. Ich fand Marken faszinierend und ehrlicherweise auch viel, viel spannender hat sich das Ganze angefühlt als irgendwie Rechnungswesen. So, und daraufhin habe ich mich dann auf Marketing tatsächlich im Studium spezialisiert und bin dann auch nach dem Studium als Stratege dann in Agenturen reingegangen. Habe eine ziemliche Bandbreite an Agenturen von innen gesehen. Also am Anfang waren das CRM- und Digitalagenturen. Dann habe ich mal so knapp 5 Jahre lang mein Leben in einer Mediaagentur in der Strategie verbracht. Was total spannend war, weil das nochmal so ganz anderes Licht auf Dinge drauf geworfen hat. Und bin dann zuletzt bei Krabbers & Partner gelandet, einer der letzten großen inhabergeführten Kreativagenturen in Deutschland. Und zusammen auch mit Krabbers habe ich mit einem großartigen Strategen- und Research-Team Anfang des Jahres eine neue Beratung gegründet, nämlich Punch. Und unser Fokus liegt hier eigentlich auf diesem gesamten Thema strategische, umsetzungsunabhängige Beratung unserer Kunden, wie sie denn eigentlich ihr Marketing effektiver gestalten können. Das ist teilweise Kommunikation, das kann auch andere Themen haben, aber natürlich ist irgendwie Kommunikation und Marken und Positionierung einfach ein Thema, um was man nicht rumkommt. Und lustigerweise gerade jetzt auch durch Corona und alles, was wir so in den letzten Monaten erlebt haben, ist eigentlich gerade dieses Thema, wie kann ich mein Marketing effektiver gestalten, nochmal deutlich wichtiger geworden, gerade wenn auch die Budgets schrumpfen. Vielleicht muss ich das jetzt aber auch irgendwie sagen, aber es ist einfach ein Ding, wo wir merken, da ist ganz, ganz viel Beratungsleistung möglich und vor allen Dingen aber auch notwendig, weil Kunden inzwischen so eine Vielzahl an unterschiedlichen Spezialdienstleistern haben und da geht manchmal so der Blick fürs große Ganze verloren und das ist eigentlich das, was wir beisteuern können und wir wollen niemandem irgendwie die Etats wegnehmen, da gibt es Spezialisten und Spezialisten sind auch gut und die braucht es auch, weil man hinten natürlich dann auch wirklich super Sachen auch umsetzen muss, aber vorne muss man eben auch mal wissen, auf welches Pferd muss ich denn eigentlich setzen und welches kann ich denn auch getrost vielleicht auch mal im Stall stehen lassen?
Also wie ich dich kennengelernt habe, du bist so ein bisschen frei von Buzzwords und kümmerst dich so ein bisschen dann um das wahre Leben. Jetzt hast du schon Corona angesprochen. Was ändert sich denn da in der Markenkommunikation? Oder ist es so, dass du feststellst, mehr Business as usual mal versteckt sich hinter dem Schreibtisch und macht so weiter wie bisher?
Ja, also ich glaube, Business as usual ich glaube, das wäre ziemlich gelogen, wenn das, man das jetzt mal so machen würde. Das hat uns natürlich alle irgendwie ziemlich beschäftigt. Ich möchte jetzt gar nicht von dieser typischen Krisenkommunikation sprechen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein Retail-Kunde bin und meine Geschäfte waren zu, ist garantiert nicht Business as usual. Was wir jetzt aber eher so auf der Markenkommunikation sehen, was muss sich jetzt so an Themen verändern? Ich glaube, da ist es gar nicht so spannend, direkt auf Corona und sozusagen den Hochpunkt der Krise zu gucken, sondern was hat das für Auswirkungen jetzt auf unsere Gesellschaft, auf die Konsumenten gehabt und wo steuern wir dann auch so ein bisschen hin? Und das, was wir sehen, ist, dass wir eigentlich ein Back-to-Basics-Thema haben. Also wir sehen, dass eine Preiswahrnehmung deutlich nach oben geht oder eine Preisbedeutung deutlich nach oben geht. Das heißt, die Menschen werden viel, viel preissensibler. Und das haben auch alte Rezessionen ja schon gezeigt. Und gleichzeitig paradoxerweise eigentlich qualitätssensibler. Also man will eigentlich mehr aus seinem Budget rausholen, jetzt als Konsument sozusagen gesprochen. Und da kommen natürlich Marken ganz doll eigentlich ins Spiel. Lustigerweise, und deswegen sage ich auch Back to Basics, in ihrer ursprünglichsten Funktion, nämlich als die Funktion des Sicherheitsgebers, dass ich da mir nicht irgendetwas einkaufe, sondern eben gute Qualität einkaufe oder dass ich ein bestimmtes Thema mir damit einkaufe. Also ich habe dort eine viel stärkere Absenderfunktion in seiner ursprünglichsten Form, also sozusagen wie ganz früher, dass ich mir sicher sein konnte, dass dieser Sack Reis auch tatsächlich gute Qualität hat, weil es eben den entsprechenden Stempel drauf hatte von den Produzenten. Und das sehen wir jetzt im Moment, dass das in vielen Bereichen so ist. Ist natürlich nicht bei allen Marken gleich und nicht in allen Branchen gleich, aber man kann schon sagen, es geht ganz stark in das Thema Value for Money. Und damit meine ich jetzt nicht, alles muss billig werden. Damit meine ich eher in das Thema, was kann ich mir denn als Konsument eigentlich alles leisten? Und wie kriege ich den besten Deal raus? Und das heißt nicht mehr viel für wenig, sondern das heißt vielleicht auch einfach gut für möglichst wenig.
Das heißt, der Kunde hat jetzt, also wie du schon gesagt hast, mehr Anspruch an das Produkt und will es zu einem besten Preis bekommen und sucht da wahrscheinlich auch viel, bildet sein Relevant Set im Netz, gibt verschiedene Browser-Tabs, die verschiedene Shops ein und sucht sich da einen ab. Jetzt hat man natürlich da auch die Möglichkeit, Werbung zu machen. Und heute geht es ja um das Thema Markenkommunikation. Da stellt sich ja schon die Frage jetzt auch in der Zeit, in der wir heute leben. Ne? Es wird immer alles, gefühlt alles transparenter. Die Leute erwarten irgendwie auch mehr Informationen und wollen auch am Ende wissen, wie nachhaltig ist das Produkt eigentlich? Mussten dafür jetzt Kinder in der Mine schuften oder nicht? Also alles Fragen, die der Konsument stellt. Und da stellt sich ja auch gleichzeitig die Frage und gleichzeitig, damit geht dann her die Frage, ob das eine große Herausforderung ist, wie ehrlich kann da eigentlich Markenkommunikation heute sein und wie ehrlich sollte es sein und wo sind da die Grenzen?
Ich glaube, wir reden jetzt so ungefähr seit 10 Minuten. Ich fange jetzt mal mit einem sehr unpopulären Statement an. Ich glaube, wir sollten sehr, sehr vorsichtig damit sein, dass alle Konsumenten genauso ticken, wie du das gerade erzählt hast. Das ist sicherlich eine kleine bedeutende Gruppe und ja, das ist vielleicht auch die Zukunft, aber im Moment würde ich erstmal sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist, dass alle Leute nach Nachhaltigkeit streben, dass alle Leute irgendwie nach Transparenz streben, etc. Und wenn man sich mal anguckt, ich starte mal mit einem kleinen Zitat von Obi-Wan Kenobi, der zu Luke Skywalker gesagt hat, dass er irgendwann feststellen wird, dass die Wahrheit auch ganz schön stark vom Standpunkt abhängt. Und so ähnlich, glaube ich auch, ist das für Kommunikation und insbesondere für Markenkommunikation, weil wir müssen uns ja irgendwie auch mal in den Kopf reinholen, dass wir sagen, okay, welche Funktion hat denn eigentlich Marketing und Markenkommunikation? Nämlich im Endeffekt eigentlich, die Marken in dem bestmöglichen Licht zu präsentieren. Das heißt gar nicht, dass ich jetzt lügen soll, das ist nochmal was ganz anderes und das ist auch absolut falsch, weil natürlich gerade auch im Internet oder durch das Internet die Transparenz viel stärker geworden ist. Aber bin ich jetzt der Meinung, dass wir unbedingt 100%ig ehrlich sein sollten oder alles schon direkt vorne erzählen sollten? Nein, bin ich nicht. Und zwar, wenn man das mal so ein bisschen mit dem wahren Leben vergleicht, wenn ich jetzt zu einem ersten Date gehen würde, würde ich ja auch nicht direkt mit meinen schlechtesten Eigenschaften einsteigen, sondern ich würde auch irgendwie gucken, wie kriege ich das irgendwie hin, mich bestmöglich zu präsentieren. Und ich glaube, dass das Stichwort, was du auch anfangs gesagt hattest, dass das Stichwort eigentlich authentisch ist. Ich glaube, der Konsument merkt ziemlich schnell, wenn ich mich verbiege, also wenn ich mich da jetzt irgendwie zu gut präsentiere oder wenn ich da irgendwie in eine Richtung gehe, die überhaupt gar nicht zu mir passt. Und das ist, glaube ich, auch das Stichwort, auch wenn das vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen arg überstrapaziert wurde, dass wir sagen, okay, Markenkommunikation muss auch immer authentisch sein. Und das ist eigentlich so ein bisschen so das Grundprinzip. Ich halte nicht so wirklich viel davon, von dem Ruf zu sagen, es muss alles 100% ehrlich sein. Gleichzeitig darf ich natürlich nicht lügen. Und das ist so ein bisschen so die Geschichte eher, was erzähle ich denn und was erzähle ich denn vielleicht auch nicht? Und das ist im Endeffekt eigentlich die große Frage, die sich da für Marken eigentlich stellt.
Also du hast wahrscheinlich recht, dass nicht die Masse nach dieser Ehrlichkeit und Transparenz strebt. Wenn man sich aber die Wertediskussion im Mainstream anschaut, gerade generell im Netz, dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, dass gerade irgendwie so ein Impuls durch die Gesellschaft geht, dass es irgendwie so nicht weitergeht und dass man, ne, so Greta Thunberg-Thema und Fridays for Future, dass man da trotzdem hellhöriger wird. Und da stellt sich mir schon die Frage, wenn man jetzt von großen Marken spricht, die Werbung machen und die in eine bestimmte Richtung gehen und Leute sich ärgern, wie viel Angst muss man da als Marke eigentlich haben, dass man da aneckt und einen Shitstorm plötzlich kassiert? Ist das irgendwie dramatisch oder ist das sogar vielleicht gewollt?
Also ich glaube, wollen tut das niemand. Also es mag bestimmt irgendwie Menschen geben, die diesem Leitspruch folgen, zu sagen, ist ja eigentlich alles egal, Hauptsache meine Marke wird richtig geschrieben. Das wäre so ein bisschen so das Leitmotiv Aufmerksamkeit über alles. Ich glaube aber auch, dass das Thema Shitstorms stark überbewertet werden. Ich will dir einfach ein Beispiel nennen. Mhm. Wir erinnern uns, als das gesamte Thema Corona losgegangen ist, haben einige große Marken auch angekündigt, keine Miete mehr zu zahlen. Dafür sind sie ziemlich zerrissen worden und ich musste ehrlicherweise nachgucken, welche Marken waren das denn? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die andere Folge unserer Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir vergessen auch ziemlich schnell. Also diese Frage nach wie wichtig ist eigentlich so, auf so einen Shitstorm vorbereitet zu werden, wird, glaube ich, immer wichtiger, weil es kommt auch immer leichter. Mhm. Und da muss ich auch richtig reagieren und da muss ich auch transparent reagieren und da muss ich auch handeln, wenn irgendwas wirklich falsch gelaufen ist. Das ist auch okay. Gleichzeitig muss ich, glaube ich, auch nicht die Angst haben, dass um jede Ecke herum sofort irgendwie ein Shitstorm auf mich einprasselt. So schlimm ist es dann meistens dann doch nicht. Ich will das gar nicht relativieren. Das hört sich jetzt immer so an, ich mache einfach so weiter wie früher. Und du hast ja auch die Wertediskussion angesprochen. Und ich glaube schon, dass ich auch Marken und Markenkommunikation verändern muss und auch die Themen aufgreifen muss. Also ich kann nicht einfach so weitermachen wie früher. Zum Beispiel eben das, was du auch eingangs gesagt hast, das Thema Zucker etc. Da muss ich natürlich Rücksicht drauf nehmen und das ist auch gut so. Gleichzeitig muss ich aber nicht vielleicht auch schon alles direkt immer vorne wegnehmen und überkorrekt werden. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein ganz schmaler Grat, den ich für mich als Marke auch finden muss.
Aber jetzt gehen wir mal auf Zucker ein. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, du Coca-Cola wäre ein Kunde von dir. Sagen wir irgendwie, ist ja nicht vielleicht so, aber sagen wir mal, es wäre so.
Also wenn Coca-Cola jetzt zuhört, wäre ich sehr, sehr froh, wenn Coca-Cola ein Kunde von mir wäre.
Zum Beispiel. Und die Frage aber jetzt, wenn du Coca-Cola beraten würdest, ne, und du wüsstest genau, boah, Zucker, gerade in Deutschland auch, aber in England noch viel krasser, extremen Verruf, wie geht man denn da vor? Also wie kann man denn als Coca-Cola, weil ich meine, es ist halt nun mal ein Zuckerprodukt und ist schädlich nachgewiesenermaßen. Es gibt verschiedene Studien, die nachweisen, dass Zucker den Muskel abbaut, wenn man zu viel, also Coca-Cola den Muskel abbaut, wenn man zu viel davon trinkt wegen Koffein und Zucker, dass die Leber leidet und so weiter. Wie würdest du jetzt vorgehen bei Coca-Cola?
Ich glaube, ehrlicherweise, Coca-Cola hat es schon ziemlich richtig gemacht. Weil wenn man sich das anschaut, was sie gemacht haben, ist, sie haben ihre gesamte, also originäre Coca-Cola-Line ja unter ein Dach gestellt und haben diese strikte Trennung zwischen klassischer Coke und Coke Zero ein Stück weit aufgelöst. Also klar, es ist immer noch markiert, was ist das für ein Produkt, das ich da irgendwie habe. Aber schaut man sich die Kommunikation an, kommunizieren sie ja nur noch mit Coke Zero. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, weil was ist die Alternative für Coca-Cola? Keine Cola mehr herstellen. Ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Weg für das Unternehmen und für die ganzen Mitarbeiter. Aber ich finde, dieser Balanceakt ist da ziemlich gut gewählt, nämlich zu sagen, was ist denn das Produkt, was ich immer noch in den Vordergrund stellen kann? Wie kann ich immer noch werben? Wie kann ich immer noch meine Botschaft auch senden? Aber sich auch der Verantwortung an dieser Stelle durchaus bewusst sein und darauf auch eingehen, dass ich eben nicht mehr die klassische Coke irgendwie mit wie viel Zucker auch immer da drin ist, in den Vordergrund stelle, sondern eben die Coke Zero in den Vordergrund stelle. Das ist vielleicht ein bisschen auch aus politischer Korrektheit geboren. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch ein guter Weg, nach vorne zu gehen, weil das einfach auch eine Relevanz beim Verbraucher hat und da einfach auch den Nerv trifft. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg, der dort gegangen worden ist. Genauso auch eine Rügenwalder Mühle, die irgendwie Veggie-Produkte rausbringt. Jetzt könnte ich irgendwie sagen, naja, das ist ein Fleischproduzent, was soll der jetzt irgendwie Veggie-Produkte rausbringen? Aber ich finde, die machen das genau richtig, nämlich zu sagen, okay, ich ziehe dort eine ein zukunftsfähiges zweites Standbein hoch und das kann ich entsprechend vermarkten. Und wenn ich jetzt irgendwie so Zahlen irgendwie in der Presse sehe, wo das ja schon ein sehr, sehr großer Umsatzbringer auch für die Rügenwalder Mühle beispielsweise ist, dann sieht man einfach, das ist genau auch aufgegangen und es ist genau richtig, sowas dann auch zu tun. Da sehe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht sowas Verwerfliches drin, weil wie gesagt, die Alternative wäre, ich mache meine Produktion dicht, ich schmeiße 10.000 von Menschen raus und stelle das ganze Thema ein. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Insofern, ich finde, das nach vorne gehen, sich der Verantwortung durchaus an der Stelle, wo ich das auch machen kann, gerecht werden, ist der Weg der Zukunft.
Oder machst Immobilien. Aber die andere.
Oder machst Immobilien. Genau.
Oder die andere Sache noch, wenn man nicht überlegt, Bitburger, ne? Ist mir auch aufgefallen bei den Länderspielen, noch vor Corona, dass das immer mit Bitburger 0% geworben wurde. Oder Erdinger alkoholfrei, kommt auch öfter mal hier und da vor bei Sportveranstaltungen. Also auch hier die Alkohol. Industrie schaut auch irgendwie ein bisschen penibler drauf, dass man jetzt in der Öffentlichkeit nicht mehr mit Alkohol wirbt, was vor 2-3 Jahren noch absolut en vogue war. Also das hat ja auch ganz schnell gekippt. Das hat mich gewundert, dass das so schnell ging, weil ich jetzt nicht da zum Beispiel nicht den Eindruck hatte, dass das Alkohol in der deutschen Gesellschaft total verwerflich ist.
Ja, ich glaube, da muss man sich auch überlegen, passt das Produkt auch zu dem Thema? Also jetzt Bitburger müsste man sich jetzt bestimmt nochmal angucken, aber gerade Erdinger, die sich mit Erdinger alkoholfrei ja als so ziemlich die ersten eben nicht als die gerade noch trinkbare Alternative zu einem richtigen Bier positioniert haben, sondern eben zu sagen, okay, ich mache dort irgendwie ein ganz anderes Thema auf, nämlich ein isotonisches Sportgetränk. Das kann ich mit einer normalen Biermarke nicht machen. Also weil der gesunde Menschenverstand sagt mir, Alkohol und Sport passt jetzt nicht so richtig zusammen. So, und ich glaube, da haben sie einfach den Nerv getroffen. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das war bestimmt auch heiß diskutiert, ob man das denn so machen will oder nicht. Für Erdinger ist es auf jeden Fall aufgegangen. Und man sieht ja auch, dass die Absatzzahlen von alkoholfreiem Bier einfach deutlich nach oben gegangen sind insgesamt. Also es ist gesellschaftsfähiger geworden. Und ich glaube, da muss man sich immer auch die Frage stellen, wie kann ich nicht nur im Hier und Jetzt agieren, wie kann ich nicht nur jetzt meinen Umsatz irgendwie nach oben treiben, sondern eben als Marketingverantwortlicher habe ich ja auch gerade eben die Verantwortung, ein Stück weit in der Zukunft zu agieren und zu sagen, wie sieht denn der Plan für das nächste Jahr aus, wie sieht denn der Plan für die nächsten 2 Jahre aus. Darüber wird es dann eher Glaskugel, aber vom Grundthema her, wo will ich denn eigentlich mit meiner Marke hin, welche Ausrichtung will ich denn gehen, ist da sicherlich ein ganz, ganz großes Thema.
Jetzt berätst du ja nicht gerade kleine Unternehmen im Bereich Markenkommunikation, Markenbildung. Und ich stelle mir die Frage, weil es ist ja schon sehr komplex, wenn man sich überlegt, welche Touchpoints mittlerweile existieren im digitalen und nicht digitalen Bereich. und wie viele Interessen innerhalb eines Unternehmens dabei sind, seine KPIs zu erreichen. Der Vertrieb, ne, der hat gewisse KPIs, der muss den Umsatz fördern, den Verkauf fördern, der muss dafür sorgen, dass am Ende die Paletten rausfahren mit den Lastwagen. Gleichzeitig viel Marketing, so viel Aufmerksamkeit erregen, wie es eben geht. Und zusätzlich will der CEO des Unternehmens auch seine Aktionäre beruhigen und wenn es ein riesengroßes Unternehmen ist, will man auch die politischen Rahmenbedingungen beachten, weil man will ja auch bei der Politik nicht anecken. Und dann kommen noch die Konsumenten und ihre Werte in der Gesellschaft. Also da gibt es ja verschiedene Bereiche und Interessen, die damit einfließen und dadurch auch verschiedene Touchpoints, die du bedienen musst. Welche Touchpoints sind denn gerade so en vogue? Also seid ihr irgendwie, reizt du auch viel im Bereich Social Media, digitale Touchpoints, keine Ahnung, Websites, Webportale, Partnerportale, B2B-Portale? Bist du in dem Bereich stark unterwegs oder spielt das bei dir mehr weniger eine Rolle?
Naja, also tatsächlich, natürlich spielt es eine Rolle, aber ganz klar, es kommt drauf an. Also es kommt ja immer darauf an, am Ende ist es ein Dreiklang zwischen, was ist eigentlich meine Aufgabenstellung, die ich gerade zu bedienen habe? Welche Zielgruppe habe ich, ob das jetzt Konsumenten sind oder ob das irgendwie, keine Ahnung, der Vertrieb irgendwie die Retail-Kunden als Zielgruppe für sich hat, muss ich ja immer mal überlegen, wie erreiche ich diese Menschen denn eigentlich und welcher dieser Touchpoints kann eigentlich den Job machen und welchen Job kann er denn auch nicht machen. Insofern halte ich es auch für falsch, immer verfrüht sozusagen auf eine Touchpoint-Diskussion runterzuspringen, weil man muss sich erstmal klar werden, was will ich eigentlich erreichen und wo erreiche ich denn diese Menschen, mit denen ich in Kontakt treten will. Und dann kann ich mir Gedanken machen, was ist denn da genau die Ausgestaltung oder welcher dieser Touchpoints kann ich mir denn auch leisten, weil dummerweise haben wir ja nicht unbegrenzt Budget. Und das ist eigentlich die Grundfrage. Ich bin da ziemlich offen. Also wir haben Kunden, da sind wir 100% im Digitalen drin und wir reden über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Influencer-Marketing und TikTok oder neue Kanäle oder was auch immer. Und wir haben andere Kunden, da ist das eher viel, viel klassischer unterwegs und wir reden über, keine Ahnung, einen Media-Budget-Anteil, der weit in den 90er-Prozent-Bereichen im TV liegt. Und das ist auch total okay und da sollte man auch nicht dogmatisch dran gehen, sondern man muss eigentlich aus der Aufgabenstellung heraus dran gehen.
TV hast du gerade angesprochen. Also ich meine, viele sagen immer, TV wäre tot. Und ja, eigentlich, wer schaut denn heute noch TV-Werbung? Ich meine, wie effizient ist das denn?
Also erstmal, ich glaube, es ist gelogen zu sagen, TV ist tot. Das ist etwas, was man, glaube ich, ehrlicherweise als Satz durch die ganze Marketingpresse eigentlich verbieten sollte. Weil wenn das so wäre, dann ist auch Print schon ziemlich lange tot. Und Kinowerbung guckt übrigens auch keiner mehr. So, und das stimmt alles nicht. Das, was wir eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben, ist, dass neue Kanäle eher additiv dazukommen, dass bestimmte Zielgruppen in andere Kanäle so ein Stück weit abwandern. Ist TV genauso das Medium, wie es früher irgendwann mal war? Auf gar keinen Fall. Es hat sich ja verändert. Und ich habe jetzt mehr Leute vielleicht, die irgendwie im werbefreien Bereich irgendwie Streaming-Angebote benutzen. Oder eben, dass Menschen weniger Zeitungen lesen. Sie lesen trotzdem noch Zeitung, zumindest ein kleinerer Teil der Bevölkerung. Und wenn ich die ansprechen will und das auch zu meinem Job passt, den ich jetzt hier gerade erledigen muss, dann ist das auch der richtige Touchpoint. Da muss man ziemlich genau hingucken. So Pauschalaussagen wie TV ist tot und wir müssen alles ins Digitale schieben, halte ich für schlichtweg falsch.
Okay, aber ich meine, jetzt sind da, ich meine, die Branche ist jetzt nicht klein, die sagt, also wenn man jetzt One-to-One-Marketing machen will, Personalisierung, würde man damit am effizientesten die Leute zum Warenkorb locken, ne, der richtige Banner am richtigen Ort und das passende Produkt dazu, dann läuft die Sache. Und du stellst dich dagegen und sagst jetzt, naja, aber vergiss die klassische Werbung nicht. Und viele andere würden sagen, naja, Printwerbung, mal ganz im Ehrlich, wie willst du das messen? TV-Werbung, die Messungen heute sind immer noch hemdsärmlich und ich komme ganz schlecht an meine Daten ran. Ich kann am Ende gar nicht sagen, wie jetzt die Conversion war oder nicht war, weil ich gar nicht mehr Bezug nehmen kann und dann immer nur diese Zeitvergleiche machen muss zur Saison davor. Und wenn du sagen kann, okay, im Zeitvergleich waren wir jetzt besser, aber es hat 1000 Gründe. Ich meine, weiß jetzt nicht, ob das jetzt an der Werbung lag oder vielleicht am guten Wetter. Also wie gehst du damit um?
Also im Idealfall ist die Waffe der Wahl an der Stelle eigentlich ein KPI-Modeling, wo es über hochkomplexe statistische Analysen geht, um genau diesen ganzen gleichzeitig stattfindenden Einflussfaktoren Herr zu werden, um es rauszurechnen. Dieses Argument, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, was hat welche Conversion gemacht, ist ja ein Argument, das wir ganz, ganz doll immer aus dem Digitalen oder aus dem Direktmarketing hören. Das ist aber, ehrlicherweise, hat uns da Google und Google Analytics einen ziemlichen Bärendienst erwiesen, weil in dem Moment ich da was plötzlich messen konnte, was ich auf der anderen Seite scheinbar nicht konnte. Und ich find's inzwischen ganz gut, gerade auch jetzt im internationalen Bereich, wenn man sich jetzt irgendwie Les Binet beispielsweise anschaut, irgendwelche IPA-Auswertungen etc., die zeigen ja ganz klar, und das sieht man übrigens auch in Modelings, dass es ein Fehler ist, zu stark in die Performance-Ecke zu gehen. Sondern eigentlich das Thema klassische Werbung, Markenbildung etc., viel, viel stärkere Bedeutung eigentlich hat für den Gesamtabverkauf, als irgendwie in Anführungszeichen die super performante Google-Anzeige. Das hat alles seine Berechtigung und ich glaube, wir tun gut daran, als Branche weniger über Contra zu sprechen. Also es ist ja nicht so, als ob man sagt, okay, lass Performance ganz sein und wir gehen nur noch in Markenkommunikation oder eben andersrum. Sondern es ist immer die richtige Mischung, die ich treffen muss. Und da fängt es dann an, richtig spannend zu werden, weil dann profitieren wir auch alle davon, beziehungsweise eigentlich die Marke profitiert davon, weil dann der Job besser gemacht wird mit dem bestehenden Budget. Und das ist die große Herausforderung. Und in der Tat, natürlich kann ich TV-Werbung oder den Effekt von TV-Werbung nicht so direkt messen. Zumindest nicht in einem Google-Dashboard beispielsweise. Aber es gibt natürlich Analysen und Tools und dazu würde ich auch jedem Kunden erstmal raten, zu sagen, wenn es die Datenlage hergibt, wenn es granular genug da ist, lasst uns gucken, ob wir ein KPI-Modeling machen können, um auch zu bestimmen, wo ist das Budget am effektivsten eigentlich eingesetzt.
Aber das ist ja genau der Punkt. Also du bist jetzt ganz, ganz oben an der Nahrungskette. Ne? Du bestimmst quasi, wo die Budgets eingesetzt werden. Und unten drunter wird gefochten darum, wer jetzt die Budgets abbekommt. Und das ist ja, ja quasi das, was unser System oder an was die Branche krankt, weil dann eben jeder für sich den Heiligen Gral entdeckt hat und jeder für sich behauptet, er ist der effizienteste in seinem Bereich und der braucht den größten Budgettopf. Ne? Und dann kenne ich von früher, wurde TV natürlich rigoros platt geredet, ne? Im Sinne von, ihr wisst doch eh nicht, was ihr da tut und Branding kann man auch anders machen und zwar direkt da, wo der Mensch unterwegs ist, am POS, am Online-POS, dass man sagt, wenn ich schon im Online-Shop bin, da bin ich ja jetzt, ne, wie ich da hingekommen bin, kann ich ja, sagen wir mal als Beispiel, ich habe eine Pepsi-Werbung gesehen, komm in den Online-Shop und dann strahlt mich die Coca-Cola-Werbung an und ich wechsle. Ne, von Pepsi auf Coca-Cola und sag jetzt alles klar, ist doch Coca-Cola und damit profitiert Coca-Cola davon, dass Pepsi seine Budgets in TV-Werbung reingekloppt hat, zum Beispiel. Ne? Könnte man ja auch sagen, so Trittbrettfahrer Performance-Marketing. Also ist das nicht irgendwie, wie gehst du mit den Streitigkeiten um, wenn du dann quasi sagst, so müssen wir es machen und dann kommen die einzelnen Spezialisten und behaupten das Gegenteil?
Also tatsächlich, wir versuchen das immer evidenzbasiert zu machen. Entweder weil wir das direkt auf eben den Daten direkt analysieren und das ganzheitlich analysieren oder eben weil wir uns Trittstudien bedienen, wo wir einfach die Wirkzusammenhänge klar aufzeigen. Und das, was du ansprichst, ist genau das große Problem, nämlich, dass jeder Spezialist ein Eigeninteresse hat und das ist lustigerweise auch genau der Grund, warum wir existieren, weil wir sagen, okay, ob ein Kunde dein Budget in einen Kanal rein investiert oder in einen anderen, ist für uns vollkommen irrelevant. Uns geht es nur darum, dass die Marke später erfolgreicher dasteht. Und dementsprechend ist es eigentlich für uns ganz gut zu sagen, wir haben gar kein Eigeninteresse daran. Wir gucken einfach nur auf die Fakten und wir gucken uns an, wie funktionieren Marken, wie funktioniert, was können wir aus Studien rauslesen, was funktioniert wo, wie gut. Oder eben tatsächlich auf der granularen Basis, wo wir es dann für den einzelnen Kunden analysieren und für ihn in seiner speziellen Situation auch ausrechnen. Und dann muss ich in die Diskussion reingehen. Und natürlich bin ich immer in einem System auch ein Stück weit gefangen, weil vielleicht schon Budgetverhandlungen irgendwo schon mal geführt worden sind und ich kann nicht aufs Optimum drauf. Das ist auch okay und ich glaube, damit muss man auch ein Stück weit umgehen. Aber auch da hilft es nicht, dogmatisch zu sein, sondern sich zusammen mit allen Beteiligten an einen Tisch zu setzen und zu sagen, lass uns mal gucken, wie können wir insgesamt das gesamte System auch verbessern. Und diese Diskussion musst du relativ transparent auch führen und du musst es wegziehen von einer sozusagen Mini-Kampagnen-Auswertung hin zu einem, lass uns mal ganz oben anfangen, lieber Kunde, was ist dein Ziel? Wo willst du insgesamt hin? Wo ist dein größtes Problem und wo müssen wir denn deswegen dann auch ansetzen? Und sozusagen weg aus dem, wir machen das jetzt genauso weiter, wie wir das in einem Jahr davor gemacht haben. Weil die Gefahr, die eigentlich ja auch da ist, und das ist einfach so ein Thema, und das ist gerade auch mit der Messbarkeit im Digitalen eben immer stärker geworden, ist dieses Thema immer stärker auf das zu setzen, was eben am besten funktioniert. Und dadurch mache ich mir insgesamt dummerweise oft auch den Topf kleiner. Und das haben ja auch lustigerweise auch die ganzen großen Digitalkonzerne ja irgendwie auch alle verstanden. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise anschaut, wenn man sich mal so einen TV-Werbeblock anschaut, da sehe ich ja mehr digitale Services drin als klassische Einzelhandelsprodukte. Und ich finde es schon erstaunlich, dass gerade diese ganz Großen auf klassische Medien setzen, um ihre Reichweite nach oben zu ziehen und ihre Sichtbarkeit nach oben zu ziehen, wo ich doch eigentlich denken würde, warum macht beispielsweise, ich habe hier letztens ein Out-of-Home-Plakat gesehen, das war jetzt noch vor Corona, mit Facebook, wo man sich sagen würde, wenn Facebook so effizient für alles wäre, was man machen kann, warum machen die nicht auf ihrer eigenen Werbung, auf ihrer eigenen Plattform Werbung, wo sie ja noch nicht mal Geld dafür ausgeben müssen? Der Grund ist ganz einfach. Sie brauchen neue Menschen und sie müssen an neue Menschen rantreten. Und das mache ich eben oftmals auch über klassische Werbung. Und das ist dann der Weg. Wie gesagt, alles hat seine Berechtigung und es muss in Kombination funktionieren. Und da wird es dann auch richtig spannend.
Ich höre aus deinen Worten heraus, also du bist gerade sehr diplomatisch, zum Beispiel das Wort dogmatisch hast du jetzt öfter erwähnt. Das klingt für mich so, als hättest du in deinem Leben Dinge erlebt, Diskussionen gehabt, die dogmatisch getrieben wurden. Was kannst du natürlich anonymisiert vielleicht ein Beispiel nennen, was dich so richtig getrieben hat, wo du gesagt hast, so kann es eigentlich nicht gehen? Hast du da mal ein Negativbeispiel?
Ich muss selber sagen, ich bin da ja selbst auch nicht frei von Schuld. Also natürlich habe ich früher auch Diskussionen aus meinem Blickwinkel herausgeführt, die vielleicht auch dogmatisch waren. Also ein ganz einfaches Beispiel, als ich noch in der Digitalagentur war, hatten wir bei einem großen FMCG-Kunden eine Kampagne präsentiert oder beziehungsweise die Auswertung einer Kampagne präsentiert. Da ging es um damals noch ganz populär um Content Hub und wir haben präsentiert, wie viele Menschen auf diesem Content Hub drauf waren und wie lange die da drauf waren. Und wir waren total stolz darauf, weil wir gesagt haben, das ist die Zukunft. Guck mal, da waren irgendwie, 50.000 Menschen drauf, die haben sich 5 Minuten mit deiner Marke beschäftigt, viel mehr wert als alles, was man vorher irgendwie gemacht hat. Das ist die Zukunft. Da hat dieser Marketingleiter ehrlicherweise einen ziemlich schlauen Satz gesagt. Er hat gesagt, naja, aber wenn ich mir die Kosten dafür anschaue, hätte ich einfach 4, 5, 6, 7 Millionen Menschen mit meinem TV-Spot 5, 6, 7 Mal erreicht. Und ich finde, das ist schon, also auch das ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil es einfach an einem ganz anderen Punkt ansetzt. Aber wir verschließen oft die Augen vor den Dingen, die wir irgendwie gerade nicht vertreten. Und das ist das größte Problem. Das ist eigentlich das Spezialistenproblem, das wir eigentlich in der Branche haben, weil das inzwischen so vielfältig geworden ist. Und ich kann eben nicht eine Strategie machen, was ist das Beste für den Kunden, wenn ich sozusagen immer nur aus dem Spezialistentum herauskomme, sondern ich muss eigentlich oben ansetzen in so einem Generalistentum und muss es danach dann spezialisiert exzellent umsetzen. Und da fängt es eigentlich an, für den Marketingleiter irgendwann dann auch kompliziert zu werden, weil auf welchen Menschen soll ich denn hören? Auf den Spezialisten A, B, C oder X? Und das ist einfach dann ein Problem, weil das ganze System einfach alle unterschiedlich agieren, unterschiedlich argumentieren. Deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, meine Zeit bei einer Mediaagentur war sehr erhellend, weil es einfach auch nochmal ganz andere Diskussionen geführt worden sind, mit denen man vielleicht auch als eine Digitalagentur überhaupt nichts zu tun hat. Und alle Diskussionen haben alle ihre Berechtigung. Und das meine ich auch ganz, ganz ernst. Das meine ich nicht diplomatisch, sondern das meine ich ganz, ganz ernst. Alle Diskussionen da drin haben immer ihre Berechtigung und alle Sichtweisen haben auch alle ihre Berechtigung. Nur muss ich eben einmal das gesamte System verstehen, um zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin?
Ich sage ja auch immer, mehr Geisteswissenschaftler in dieser Branche, in der Marketing, Digital, ich weiß gar nicht, wie man die Branche überhaupt nennen kann. Auf jeden Fall mehr Geisteswissenschaftler. Ich bin auch für mehr Generalisten, weil wir sehr viele Spezialisten haben und dadurch, wie du schon sagst, sehr engstündig durch die Welt rennen. Das ist auch der Ansatz von der Kühlhaus AG. Wir versuchen immer sehr generalistisch heranzugehen, die Systemauswahl undogmatisch zu treffen, mit den Kunden ernsthaft darüber zu diskutieren und fernab von Vertriebsgeblänkel darauf hinzuweisen, was jetzt in dem Kontext sinnvoll ist und dass man sich auch manchmal den einen oder anderen Euro einfach sparen kann und für das gleiche Ergebnis. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage an dich, bevor wir den Podcast dem Ende zuführen, was ich sehr schade finde, aber die Zeit. Und zwar die Frage zu TikTok. TikTok ist eine sehr neue, recht neue Plattform, nicht sehr, aber recht neue Plattform in den USA, gerade umstritten durch den Präsidenten, aber in unserem Lande noch rege bedient. Was hältst du von diesem Werbekanal? Also wie ist dort die Methode, um die richtige Zielgruppe zu erreichen?
Jetzt sprichst du natürlich ein Thema an, das sehr kontrovers diskutiert wird, gerade ja auch vor dem Hintergrund mit USA und Datenschutzthematiken etc. Und das würde ich jetzt gerne erstmal ganz kurz ausklammern. Ich mache es mal pur aus einer Markenkommunikationssicht heraus. Unsere Branche hat ein Thema, dass wir eigentlich immer auf den neuesten Trend reagieren und den überbewerten. TikTok ist eine Plattform, die mit 6 Millionen Usern in Deutschland, zumindest als ich das letzte Mal auf die Zahlen geguckt habe, ich glaube, das war so vor einem Monat, natürlich jetzt nicht mehr ganz klein ist und auch nicht irgendwie total unbedeutend ist. Gleichzeitig diskutieren wir TikTok immer als der Allheilsbringer. Und ich glaube, Marken tun gut daran zu sagen, wenn ich dort meine Zielgruppe finde, wenn ich selber vielleicht eine ganz junge Marke bin, wenn ich selber irgendwie eine trendige Marke bin, tue ich gut daran, da drin mal zu experimentieren. Ist das jetzt der Todbringer für Facebook, Instagram und Co.? Das wird die Zeit zeigen. Ich persönlich glaube es nicht, weil ich glaube, es wird eher additiv dazukommen. Und ich glaube, man muss da drin jetzt so ein bisschen argumentieren. Was mich allerdings an den gesamten Diskussionen rund um TikTok stört, ist, dass wir schon wieder im Klein-Klein sind. Da wird schon wieder darüber diskutiert, sinngemäß jetzt, wann ist die beste Zeit, ein TikTok-Video zu posten, damit ich ein bisschen mehr Engagement kriege. Keiner sagt mir im Moment genau, für welche Rolle eigentlich dieser Kanal denn eigentlich im Moment gut funktioniert, weil wir es einfach im Moment vielleicht auch noch gar nicht wissen. Ich finde, ich habe letztens von Jung von Mant eine schöne Kampagne von TikTok gesehen, wo es um Fischersbraus ging. Und das fand ich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil dort mal versucht wurde, einfach mal nur ganz stumpf Branding nach oben zu ziehen. Und das war tatsächlich irgendwie ziemlich cool. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir wieder mal darüber diskutieren, ob man überhaupt als Marke da überhaupt in Erscheinung treten darf, weil dann wird es ja total unauthentisch und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man sich auch mal so ein bisschen überlegen, naja, ich muss damit jetzt experimentieren, ich muss es irgendwie versuchen, aber bitte mit Sinn und Verstand und nicht irgendwie alles auf TikTok setzen und den Rest vergessen. Ich glaube, es ist ein Kanal vielleicht für die Zukunft. Ich glaube, es ist jetzt nicht der Allheilsbringer, und wie er im Moment irgendwie auch vielleicht gerade dargestellt wird.
Und kann ich bei TikTok, also welche Art von Videos kann ich bei TikTok aufstellen? Ist es okay, wenn ich einfach mein Produkt in einem Hochglanz-Video darstelle? Ne? Bier wird eingeschenkt und es perlt wunderbar an der Seite kühl ab an dem Glas. Oder muss es dann doch irgendwie mehr user-generated sein? Ich hole ein Bierglas und schütte es meinem Kumpel über, irgendwie so.
Naja, also auch da, ich muss ja mir überlegen, was ist das, was beim Konsumenten hängen bleiben soll? Jetzt mal, um an dem Beispiel, auch wenn es nicht ernst gemeint war, zu bleiben, will ich als Biermarke wirklich haben, dass irgendjemand mein Bier einem Kumpel über die drüber schüttet? Nein. Dadurch, dass wir in so einer Kurzaufmerksamkeitsform unterwegs sind, glaube ich schon, dass wir Branding brauchen. Und zwar massives Branding, damit überhaupt irgendetwas hängen bleibt. Und auch gerade, wenn man sich so anguckt, wie funktionieren denn so Markencodes, die muss ich eigentlich gut einsetzen, damit das auch beim Konsumenten irgendwie eine Wirkung erzielt. Andernfalls ist es halt ein lustiges Video, und ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, ob es überhaupt von der Marke war oder ich habe eine falsche Zuordnung etc. Und ich glaube, das ist auch die größte Problematik, die ich gerade auch bei den gesamten Themen, wenn es so um Influencer-Marketing geht, wenn es um authentische User-Generated Content-Geschichten geht, da fällt oft die Marke hinten runter. Und ich habe ja nicht den Job, irgendwie einfach nur ein Video zu machen und irgendwie tolle Klickraten zu haben, sondern soll ja eine Wirkung erzielen. Und die Wirkung ist oftmals als allererstes mal überhaupt zugeordnet zu werden und erinnert zu werden. Und wenn ich das nicht schaffe, habe ich eigentlich ehrlicherweise meinen Job verfehlt. Insofern, ich glaube, es wird immer eine Mischung sein. Ich muss irgendwie auf die Plattform zugehen. Ich muss verstehen, was funktioniert auf so einer Plattform. Ganz klassische Werbung wird es sicherlich nicht sein. Nur User-Generated Content wird es auch nicht sein. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Da bin ich echt gespannt, wo die Wahrheit in der Mitte liegen wird. Ich bin auch gespannt. Vielleicht schickst du mir mal irgendwann eine Kampagne, an der du mitgearbeitet hast. Und dann schaue ich mir die ganz gespannt an. Vielen Dank, dass du heute Zeit gehabt hast, mit mir über das Thema Markenkommunikation und die Grenzen der Markenkommunikation zu sprechen, die Herausforderungen zu sprechen, auch mit dem Betrachten der digitalen Touchpoints fand ich extrem spannend. Auch die klassischen waren dabei und das fand ich beeindruckend, dass du nochmal betont hast, TV ist eben nicht tot, sondern es gilt genauso, dass PV, Print und sogar Kinowerbung immer noch ihre Daseinsberechtigung haben. Das war für mich sehr erkenntnisreich, muss ich sagen, weil ich ja jetzt wirklich die Digitalbrille sehr stark aufhabe und nicht selten über One-to-One-Marketing und Personalisierung spreche mit meinen Kunden. Vielen Dank für das Gespräch. Du bist gerade in Hamburg, richtig?
Ich bin gerade in Hamburg, ja.
Viele Grüße nach Hamburg und danke, dass du dabei warst.
Danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann.
Und vielen Dank Peter und Clemens für dieses super Gespräch. In den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Informationen und Links. Wenn ihr Kommentare habt, schickt die gerne an podcast@kuehlhaus.com und wir freuen uns auf das nächste Mal bei Brennstoff, dem Podcast von Kuehlhaus. Auf Wiederhören!